Inspektor Jepp erwartete uns bereits am verabredeten Treffpunkt. Er begrüßte Poirot mit überströmender Wärme.
»Seit Jahren haben wir uns nicht mehr gesehen, Monsieur Poirot. Nahm an, Sie hätten sich aufs Land zurückgezogen und züchten Kürbisse.«
»Ich hab's versucht, Jepp. Ich hab's versucht. Aber selbst wenn man Kürbisse züchtet, ist man nicht gegen Mord gefeit.«
Er seufzte. Ich wusste, woran er dachte, an diese seltsame Affäre in Fernley Park. Wie ich es doch bedauerte, damals nicht dabei gewesen zu sein.
»Und da ist ja auch Captain Hastings«, sagte Jepp. »Wie geht es Ihnen, Sir?«
»Ich fühle mich sehr gut, danke«, antwortete ich.
»Und jetzt gibt's wieder neue Morde«, erkundigte sich Jepp scherzhaft.
»Es ist genau wie Sie sagen, wieder Morde.«
»Nun, nehmen Sie es nicht so tragisch, alter Bursche«, tröstete ihn Jepp. »Selbst wenn Sie die Dinge noch nicht klar sehen, nun, in Ihrem Alter kann man nicht erwarten, den Erfolg von damals zu haben. Wir alle werden mit den Jahren nicht jünger. Man muss die Jungen mal ranlassen, wissen Sie?«
»Und doch kennt nur der Alte und alle Tricks«, murmelte Poirot mehr zu sich selbst. »Er ist schlau und listig. Er verliert die Fährte nicht.«
»Ach, kommen Sie, wir sprechen von Menschen, nicht von Hunden.«
»Besteht da ein so großer Unterschied?«
»Nun, das kommt darauf an, wie Sie die Dinge betrachten. Aber Sie sind schon immer eine tolle Nummer gewesen, was, Captain Hastings? War er doch immer. Hat sich überhaupt nicht verändert. Das Haupthaar etwas dünner, aber das Sauerkraut im Gesicht üppiger denn je.«
sagte Poirot, »was soll das heißen?«
»Er beglückwünscht Sie zu Ihrem Schnurrbart«, erklärte ich vermittelnd.
»Oh ja, er ist wirklich sehr stattlich«, sagte Poirot besänftigt und strich liebevoll über sein Prunkstück.
Jepp brüllte los vor Lachen. Nach etwa 2 Minuten hatte er sich wieder beruhigt und sagte,
»Nun gut, ich habe Ihren Auftrag erledigt. Diese Fingerabdrücke, die Sie mir geschickt haben...«
»Ja«, fragte Poirot gespannt,
»Fehlanzeige. Wer immer der Herr auch sein mag, jedenfalls kein Kunde von uns. Andererseits habe ich nach Melbourne telegrafiert und dort ist niemand dieses Namens und dieser Beschreibung bekannt.«
»Aha.
Also ist vielleicht doch etwas faul an der Sache, aber er ist kein alter Bekannter. Und was die andere Sache betrifft«, fuhr Jepp fort,
»ja, Lazarus und Sohn haben einen sehr guten Ruf, geradlinige und ehrliche Geschäftsleute. Dabei gerissene Verhandlungspartner, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und im Geschäftsleben gehört das dazu. Aber Sie sind in Ordnung, obwohl es Ihnen schlecht geht, finanziell meine ich.«
»Oh, tatsächlich?«
»Ja, der Preissturz bei Gemälden hat Sie schwer getroffen. Und die Antiquitäten gehen auch nicht mehr so wie früher, jetzt wo all das neumodische Zeug vom Kontinent gefragt ist. Letztes Jahr haben Sie auch noch neue Geschäftsräume gebaut und, wie ich bereits sagte, nun, es geht finanziell rapide abwärts mit Ihnen.«
»Ich bin Ihnen sehr verbunden.«
»Gern geschehen. Es liegt zwar nicht ganz auf meiner Linie, wie Sie wissen, aber ich habe mich bemüht, alles herauszufinden, da es für Sie war. Wir können schließlich immer an Informationen gelangen.«
»Mein guter Jepp, was würde ich noch ohne Sie tun?«
»Ach, ist schon gut. Freue mich immer, einem alten Freund so gefallen zu sein. Ich habe Sie in so manchen spannenden Fall hineinschnüffeln lassen, in den guten alten Tagen, nicht wahr?«
Mir wurde klar, dass dies Jepps Art war, seine Dankbarkeit Poirot gegenüber zum Ausdruck zu bringen, für die Lösung so mancher Fälle, die den guten Inspektor zur Verzweiflung getrieben hatten.
»Ja, es waren gute Tage.«
»Ich würde auch dieser Tage gerne mit Ihnen hier und da plaudern. Mögen Ihre Methoden auch altmodisch sein, so haben Sie doch Ihren Verstand und Ihr Herz auf dem rechten Fleck, Monsieur Poirot.«
»Haben Sie etwas über diesen Dr. McAllister herausbekommen?«
»Oh, der! Das ist ein Arzt für Frauen. Aber kein Gynäkologe. Ich meine, einer dieser Nervenärzte. Verordnet Ihnen, die Wände Ihres Schlafzimmers purpurrot und die Decke orangefarben streichen zu lassen, spricht mit Ihnen über Ihre Libido, was immer das sein mag, empfiehlt Ihnen, Sie sollen sich gehen lassen. Eine Art Scharlatan, wenn Sie mich fragen. Aber er versteht sein Handwerk. Die Frauen strömen zu ihm in hellen Scharen. Hält sich viel im Ausland auf. Ich glaube, er arbeitet auch in Paris.«
»Wieso Dr. McAllister?« fragte ich verwundert. Den Namen hatte ich noch nie gehört. »Was hat er mit der Sache zu tun?«
»Dr. McAllister ist der Onkel von Commander Challenger«, erklärte Poirot. »Erinnern Sie sich, er erwähnte einen Onkel, der Arzt sei.«
»Wie gründlich Sie doch sind«, sagte ich bewundernd. »Dachten Sie, er hätte Sir Matthew operiert?«
»Er ist doch kein Chirurg«, mischte sich Jepp ein.
»Mon ami«, begann Poirot, »ich gehe jedem Hinweis nach.
Hercule Poirot ist ein guter Spürhund. Der Spürhund folgt der Fährte, und wenn es bedauerlicherweise keine gibt, schnüffelt er herum, immer auf der Suche nach etwas Unangenehmem. Und genauso macht es Hercule Poirot. Und oft, ach, so oft wird er auch fündig.
»Manchmal ist unser Beruf sehr unschön«, meinte Jeb. »Und Ihrer ist noch schlimmer als meiner, nichts Offizielles, daher müssen Sie vielmehr im Geheimen und verdeckt ermitteln.«
»Ich benutze keine Verkleidungen, Jeb. Ich habe mich noch nie verkleidet.«
»Das ginge auch gar nicht«, lachte Jeb. »Sie sind einmalig. Wer Sie einmal gesehen hat, vergisst Sie nie.«
Poirot sah ihn skeptisch an.
»Nur ein kleiner Scherz meinerseits«, beschwichtigte Jeb. »Nehmen Sie mich gar nicht ernst. Ein Glas Port, wenn Sie darauf bestehen.«
Der Abend verlief danach ausgesprochen harmonisch. Bald schwelgten wir in den schönsten Erinnerungen. Dieser und jener Fall und viele andere Fälle. Ich muss sagen, dass es auch mir sehr gut getan hat, über die Vergangenheit zu sprechen. Es waren schöne Zeiten gewesen. Ich fühlte mich abgeklärt und sehr lebenserfahren.
Armer alter Poirot. Dieser Fall brachte ihn aus der Fassung, das spürte ich. Seine Fähigkeiten ließen nach. Ich hatte das Gefühl, er würde scheitern. Der Mörder von Maggie Buckley würde niemals zur Rechenschaft gezogen werden.
»Nur Mut, mein Freund«, Poirot versetzte mir einen Klaps auf den Rücken, »noch ist nicht alles verloren. Setzen Sie nicht Ihr langes Gesicht auf, ich bitte Sie.«
»Ist schon gut, mir geht es gut.«
»Mir auch. Und Jeb ebenso.«
»Es geht uns allen gut«, verkündete Jeb fröhlich.
Und in dieser angenehmen Stimmung trennten wir uns. Am nächsten Morgen fuhren wir zurück nach St. Lou. Nach unserer Ankunft im Hotel rief Poirot das Sanatorium an und wollte mit Nick sprechen. Plötzlich sah ich, wie sich sein Gesichtsausdruck veränderte. Er ließ beinahe den Hörer fallen.
»Comment? Was ist das? Wiederholen Sie das bitte!«
Er hörte eine oder zwei Minuten zu, dann sagte er,
»Ja, ja, ich komme sofort.«
Er sah mich kreidebleich an.
»Warum bin ich weggegangen, Hastings? Mon Dieu! Warum bin ich nur weggegangen?«
»Was ist geschehen?«
»Mademoiselle Nick ist ernsthaft erkrankt. Kokainvergiftung. Sie haben sie also doch noch erwischt. Mon Dieu, warum bin ich noch weggegangen?«